Ey Jupp, wie war dein Rennen am Wochenende?
Gut.
Und? Platzierung?
Platz 21 von 19 Starter.
Oh Mann, erzähl, woran hat's gelegen?
Im Sprint leider komplett eingebaut gewesen.
Passiert.
Vatasia. Darüber müssen wir reden. Mit Willow Feeds und dem Jedermann-Jupp.
Ja, herzlich willkommen. Schönen guten Tag an die Rundfunkgeräte zu Hause. Mir gegenüber sitzt der Bierbudenbolide Jupp Ehm. Grüß dich.
Ja, grüß dich, Fizi, du Porno-Papst der Radsocken. Herzlich willkommen.
Ja, moin, hi. Was tun wir hier? Was machen wir hier?
Ja, wir sind an unserer ersten Folge für unseren Podcast über den Jedermannsport und wollen mal der Gemeinde draußen einen kleinen Eindruck vermitteln. Was ist Jedermann? Wo kommt Jedermann her? Wie hat sich Jedermann entwickelt? Und was für Typen fahren eigentlich Jedermann?
Das würden die Fragen sein, die es zu beantworten gilt. Unser wunderbarer Name des Podcasts, Jupp, willst du ihn einmal kurz nennen?
Unser wunderbarer Name, habt ihr ja gerade gehört, in dem Intro ist Vatasia. Und zwar setzt sich das eigentlich aus dem Hauptthema des Jedermann-Sports zusammen. Und zwar aus Watt. Über Wattzahlen wird überall diskutiert. Also welche Leistung trete ich? Und weil da manchmal wirklich Werte dabei sind, die selbst ein André Greipel nicht aufs Pedal kriegt, besteht das zweite Wort aus quasi Fantasie. Und die Mischung ist dann aus Wattwerten und Fantasie dann Vatasia geworden.
Du spielst da mit, oder wir spielen damit drauf an, dass die Wattwerte vielleicht auch manchmal etwas geflunkert sind.
Oder vielleicht den Leistungsmesser nicht ganz richtig kalibriert. Aber manchmal ist es schon erstaunlich, was da für Werte kommen. Aber bevor wir jetzt ins Detail gehen, Fizi, kurz über dich. Wie bist du an den Radsport gekommen?
Oh, ganz kurz. Ja, wie bin ich zum Radsport gekommen? Durch meinen Vater.
Als ganz ich auch ganz lang. Klein war.
Wir haben Zeit. durch meinen Vater. Mit jungen Jahren, 8, 9, 10 Jahren, glaube ich, angefangen RTF zu fahren. Der hat mich dann sonntags morgens immer mitgenommen. Und dann bin ich,
es war später. Kurz unterbrechen. So. RTF ist eine Radtourenfahrt, richtig? Wo wir später mal noch drauf eingehen. Oder Radtouristikfahrt?
Genau, eine Radtouristikfahrt meine ich.
Ja.
Ganz kurz, man zahlt ein Startgeld, man hat eine nicht abgesperrte Strecke, also sprich im öffentlichen Straßenverkehr.
Ja.
Und fährt einer ausgeschilderten Tour hinterher, kriegt alle 20, 25 Kilometern was zu essen und zu trinken, sammelt Stempel ein und am Ende werden diese Stempel in ein wunderbares Buch beziehungsweise in eine Karte eingetragen. Und wer am Ende des Jahres die meisten Punkte hat, gewinnt meistens die Vereinsmeisterschaft des jeweiligen Vereines.
Aha, ist also kein Rennen, sondern man startet in der Zeit, sage ich mal, von 7 bis 10 Uhr, wann man halt die Zeit dafür hat und kommt dann auch in einem gewissen Bereich an und kriegt dann Kilometerpunkte.
Genau so. Es ist, wie man es fährt, ob schnell oder langsam, ist relativ egal. Das ist jedem selbst überlassen. Klar gibt es irgendwo auch Stoppzeiten, weil die Veranstalter ja auch mal Ende machen wollen. Aber ansonsten kann man da fahren, wie man will. Und so bin ich zum Fahrradfahren gekommen.
Und dein Papa hat dich da mal mit hingenommen zu so einer RTF?
Mein Papa hat mich mal mit hingenommen. Ich glaube, am Anfang so mit einem Mountainbike. Und dann irgendwann habe ich ein altes Rennrad geschenkt bekommen. Ein altes rotes Stahlrennrad mit Körbchenpedalen und Rahmenschaltung noch.
Ja. Oh, schön.
Ja klar, wunderschön. Aber ich hab's leider nicht mehr. Sonst würde ich es mir heute an die Wand hängen.
Schade, ja.
Ja, ärgerlich. Dann ein, zwei, drei Jahre gefahren. Hab dann eine künstlerische Pause eingelegt, so von 16 bis 22, indem man sich den in dem Alter schönen Dingen des Lebens hingibt, Wein, Weiber und Gesang.
Und Zigaretten, oder?
Ja, und Zigaretten. Ein paar Laster davon sind leider immer noch geblieben. Ja. Aber, als Radsportler natürlich nicht.
Asket, kein Alkohol, keine Zigaretten. Nichts.
Genau. Und mit, ich glaube, 22 dann irgendwie die Idee gehabt, Fitnessstudio ist doof, willst was anderes machen, hab von Papa das Rennrad ausgeliehen,
bin eine Runde gefahren. Warst du mal im Fitnessstudio?
Ich war mal Pumper. Ich war mal richtiger Pumper. Bei mir
Hat ja jeder mal durchlebt, die Phase, ne? Erstmal Alkohol getrunken, Bier ging ja meistens mit 15, 16 los. Dann kam das Moped, ne? Und dann wollte man natürlich auch Muckis haben, ne? Man wollte sich ja, die Phase hat jeder irgendwie mal durch. Ja, gut. Und dann kamst du, die Mucki-Phase war vorbei und dann ging's Richtung Rennrad.
Richtig, aber ich muss noch mal einhaken. Du warst auch Disco-Pumper, ne? Ich meine, da Bilder gesehen.
Ja, zu kommen wir später mal drauf zurück. Erstmal deine Geschichte hier.
Okay, erst zum Radsport. Ja, dann ein Rennrad gekauft, also mir selber mehr oder minder zum Geburtstag geschenkt mit finanzieller Unterstützung meiner Eltern. Alurad mit zehnfach Shimano-Schaltung, einfachen Laufrädern. Bin dann ein halbes Jahr ungefähr so ein bisschen vor mich hingefahren.
Hose ohne Träger?
Nein, mit. Ich hatte schon noch, mit? Ich hatte die Klamotten noch aus meiner Jugend quasi. Und da haben mir tatsächlich Vereinstrikot und eine Hose hat mir noch gepasst. Und die, mit denen bin ich am Anfang gefahren und habe mir dann in unserem hiesigen großen Radsport-Discounter eine Grundausstattung geholt, beziehungsweise eine Hose, Handschuhe, Helm etc. Trikot hatte ich, das Vereinstrikot von meinem Vater.
Aha. Und dann ging's los mit Training.
Ja, dann ging's im Winter, ist die Idee dann gekommen, ein halbes Jahr später quasi, doch rund um Köln zu fahren im Jahr danach. Also mal ein Rennen.
Ja.
Und ja klar, dann vorher in dem Jahr ein bisschen RTF gefahren, ein bisschen trainiert, aber eher nur so aus Spaß. Noch stark an der Zigarette gewesen und am Bier natürlich.
Ja.
Oh. dann aber in einer Aktion mit rund um Köln auch Mallorca gebucht. Frühjahr, im März 2010 war das.
Also schön, dann direkt erstmal Nägel mit Köpfen gemacht.
Ja, vor allem 14 Tage.
Boah.
14 Tage Mallorca. Ich meine, es ist ja sogar Februar gewesen, weil rund um Köln damals noch Ostermontag war und relativ früh.
Ja,
stimmt. Ich meine März früher, oder Anfang April.
Und die Profis waren ja auch Februar da, ne?
Ja, tatsächlich habe ich noch Bilder, da habe ich Team Saxo Tinkoff, hießen die, glaube ich, damals, mit Alberto Contador gesehen.
Aha,
ja. Da habe ich Bilder, stolz wie Oscar, das war mal mein Computer-Hintergrundbild.
Ja, das sind natürlich die Popstars des Radsport damals gewesen. Das, ne?
Der damaligen Zeit, genau. Ja, dann die schönste Geschichte, die ich immer gerne erzähle, ist, mein Vater hat uns dann zum Flughafen gefahren und ich habe die zwei großen Koffer mit den Rädern, die wir natürlich mitgenommen haben, ausgeladen und mein Vater hat das Auto weggebracht ins Parkhaus und er fuhr weg und ich wollte mir direkt eine Zigarette anzünden. Und dachte mir in dem Moment so, hey Moment, du hast 2 Wochen Mallorca bezahlt, gebucht, hast dir deine Beine rasiert.
Was da ging's dann los mit Beine rasieren?
Klar, logisch. Ich hatte alle Zeitungen vorher gelesen und ein Fahrradfahrer rasiert sich die Beine. Ja. Das war O-Ton quasi. Und natürlich ist man da irgendwo, also ich zumindest, sehr gefangen, hab gesagt, das machst du sofort mit.
Ja.
Ja, hab Beine rasiert, aber stand dann mit einer Schachtel Zigaretten quasi am Köln-Bonner Flughafen mit 2 Fahrradkoffern und 2 Trolleys. Und dann kam mir so die Momente, das passt optisch nicht. Das ist irgendwie, du willst ja einen auf großen Sportler machen und hast irgendwie jetzt die ungesunde Zigarette in der Hand, passt nicht, Kippe weggeschmissen, Zigaretten nicht weggeschmissen, tatsächlich mitgenommen und nach Mallorca ist weggeschmissen.
Ja.
An dem Zeitpunkt war ich nicht Raucher, saß aber dann auch nachmittags das erste Mal in diesem Jahr tatsächlich auch auf dem Rad. Das war dann auf Mallorca bei schönen Sonnenschein und kurz.
Klingt super. Und dann 2 Wochen Knallgas durchtrainiert.
Knallgas durchtrainiert, ich glaube so im Schnitt 50 bis 100 Kilometer am Tag. Das hat voll ausgereicht, mir hat alles wehgetan. Der Körper war ja überhaupt nichts gewöhnt.
Zumindest andere Strapazen, ne? Lange wach bleiben, viel trinken und Zigaretten, ja. Ja, andere Belastung kam dann.
Tatsächlich in dem Trainingslager kein Tropfen Alkohol getrunken, weil das war kurz nach Karneval und ich habe Alkohol gefastet. Und nach dem ein oder anderen nach der ein oder anderen Ausfahrt gab es dann immer noch ein Getränk in der hiesigen Kneipe in Alcudia und ich habe immer brav alkoholfreies Weizen getrunken oder Cola.
Das geht ja noch, ja. Dann zurück und zurück. Am Start bei Rund um Köln.
Am Start von Rund um Köln, ganz kurz, ist nicht so interessant, Startblock C, ich glaube Platzierung 300 und hat mega Spaß gemacht, war total toll, war gutes Wetter, hat, ja, war eine Riesenerfahrung und dann Blut geleckt und dann, damit ging's los.
Okay, dann, das heißt, da ist der Knoten geplatzt.
Genau. Es folgten in dem Jahr, glaube ich, noch Frankfurt, Hockenheim, rund um Spich oder rund in Spich und Münster. Ich glaube, das waren meine Rennen in dem Jahr.
Oh, das waren ja dann direkt einige Rennen für den fürs erste Jahr, würde ich mal sagen, ne?
Ja, aber nirgendwo was gerissen und viel Lehrgeld gezahlt. Und
heißt ja nichts, aber es gibt ja manche Leute, die fahren das heutzutage nach 10 Jahren Karriere nicht im Jahr, ne? Die Anzahl an Rennen.
Ja, das stimmt. Aber natürlich am Anfang des Jahres immer ganz groß erzählen, dass man's fährt, ne?
Kommt dabei, ja. Ja, gut. Somit war der Radfahrer Fietz, der Wodka-Bolide, geboren.
Geboren, ja. Wodka kam tatsächlich zwei Jahre später.
Ja.
Das, wie gesagt, mein jetziges Team, wo ich seit der Gründung 2012, 13 mit fahre, genau. Und ja, das ist momentan mein aktuelles Team. Wir haben einen lustigen, tollen Sponsor, der ein bisschen Radsport untypisch ist und wahrscheinlich dem einen oder anderen bekannt ist. Ein alkoholhaltiges Getränk, aber ich würde sagen, dass das
Namen
war's.
Doch.
Darf man sagen? Moskowskaja?
Ja, klar. Bei uns darfst du alles sagen. Hier wird perfekt. Klartext gesprochen.
Hier
wird
nichts ausgepiept.
Ja, hier wird keine Werbung gemacht, wird ja alles schlecht gemacht. Deswegen kannst du ruhig alle Marken nennen.
Nein, schlecht darfst du meinen Sponsor nicht machen. Der hält uns so toll die Stange, der macht das so toll. Vielen, vielen Dank an der Stelle.
Ja,
Die
ein oder andere Dose habe ich ja schon genossen bei im Hotelfoyer. Aber das sind Geschichten, da können wir vielleicht später mal drauf eingehen. Ja.
Zu späterer Stunde. Ja, ich wollte eigentlich zum Ende meiner Einführung der Karriere kommen. Das war's quasi. Jupp, wie bist du zum Fahrradfahren oder zum Rennradfahren oder zum Rennenfahren gekommen?
Ja, ich habe auch ganz klassisch gestartet, wie glaube ich so viele, mit Fußball. So, und dann hatten in meiner Fußballmannschaft, wo ja auch beim Fußball regelmäßig schon mal nach dem Training oder nach dem Spiel eine Flasche Bier geöffnet wird, sich welchen Rennrad gekauft und haben ab und zu mal eine Tour gemacht. Haben mich dann irgendwann mal gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte mitzufahren.
Hattest du ein Rennrad zu dem Zeitpunkt?
Nee, ich hatte keins. Und dann fängst du natürlich klein an und dann habe ich hatte auch ehrlich gesagt keine Ahnung von Marken, von irgendwas. Und du kaufst ja nur nach Optik, ne? So, zumindest klar. In meinem Fall war es so.
Immer noch.
Ja.
Das ändert sich nie.
Ja, so, und dann habe ich eBay aufgemacht und habe mal nach Rädern geguckt und habe dann, glaube ich, in Neuss war es bei eBay, ein Fahrrad gesehen. Und zwar, es ist ein alter Stahlrahmen, aber Pinarello. Ich wusste aber zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht, was Pinarello ist. So.
Warst du denn Ende der 90er Ulrich-Fan?
Ich hab's mal geguckt. Es ist nicht an mir vorbeigegangen, aber ich hab mich jetzt nicht jede Etappe vor.
Also nicht so, dass du zum Beispiel, also den Zusammenhang T-Mobile, Pinarello damals.
Nein.
Also da warst
gar
du doch,
nicht.
Da warst du zu wenig Fan.
Gar
okay,
nicht.
Alles klar.
Ich glaube, das, was mich überzeugt hatte, war, das Fahrrad hatte Regida-Felgen drauf. Aus Alu. Und die hatten ja so ein leichtes, hohes Profil schon. Weißt du, wie heute so diese Carbon-Dinger?
Aero.
Damals war Aero schon bei mir Nummer 1.
Siehste, man kauft nach Optik.
Ja, und die Dinger habe ich gesehen und da dachte ich, das sieht cool aus. Und mir war es ganz wichtig, dass ich mit den Bremshebeln schalten konnte und nicht eine Rahmenschaltung habe. So, und das Rad habe ich gesehen. Da bin ich dann damals mit einem Kumpel hingefahren. Und das war komplett überholt, sauber, tipptopp. Und der hatte das für seinen Sohn hergerichtet. Und dann stand es wohl ein Jahr in der Wohnung. Und dann sagte er, ich tue es jetzt weg. Und ich habe es, glaube ich, für 350 Euro gekauft, ja.
Ja, ist doch ein Schnapper für ein super geiles Rad. Italienische Handwerkskunst.
Ja, und ich habe es heute noch.
Ach, Quatsch.
Doch, ich habe es heute noch im Keller stehen.
Ja, das muss an die Wand.
Ja, wird bald restauriert. Ich habe
ist es in die Jahre gekommen?
Ja, aber sieht noch schick aus. Egal. Nee, das war dann mein erstes Rad und damit bin ich dann losgefahren und hab dann mit den Jungs hier vom Fußball mal 2-3 Runden hier gedreht. Ne, war dann auch mal ganz stolz, dass ich schon mal 30 Kilometer gefahren bin. Und
Klamotten? Welche Klamotten? Also hast du ja auch gekauft oder mit Fußballklamotten? Manche fahren ja mit kurzer Hose oder wie am Anfang?
Nee, ich hab mir direkt Klamotten gekauft, hab mich dann auch klassisch eingekleidet. Aldi-Helm, bin dann zum Zweiradfeld, Standard. Hab mir die günstigsten Klamotten gekauft, die es gibt hier von der Hausmarke Lakes oder wie heißen sie?
Ja, 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 klar.
Natürlich trägerlose Hose.
Ach Quatsch,
aber Triathlet. In Schwarz und gelbes Trikot. Also das wusste ich ja schon, dass gelbes Trikot irgendwas mit Führung zu tun hatte und gewinnen. Deswegen hatte ich mir ein gelbes Trikot dazu gekauft. Aber halt auch noch der Klassiker, ne? 3 Nummern zu groß, ne?
Okay.
Und sobald
kann man
du
ja
dann
was runterziehen?
Sobald du dann die Pumpe und den Ersatzschlauch hinten in die Trikottasche tust, hängen die Dinger dann auch unterm Arsch, ne?
Unterm Arsch? Oh,
ja.
Mit den schön gesteppten Nähten.
Ja, genau.
Aber relativ kurz. Ja, geil.
Ja, das war dann mein erstes Trikot. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich mir dann dachte, so ein Profi-Trikot, hab dann natürlich dann auch Tour geguckt, musst du dir zum Geburtstag wünschen. Und da habe ich mir von meiner Schwester ein CSC-Trikot gewünscht. Da ist, glaube ich, damals der Klöden für gefahren, ne? Und damit hat man sich dann natürlich riesig gefühlt, wenn man das anhatte und die schwarze Hose. Ja. Und somit war ich ausgestattet und bin dann meine ersten Runden gefahren und habe mich dann tatsächlich beim ersten Rennen auch bei Rundumspich oder Rundinspich, ich weiß gar nicht, wie heißt es.
Oh, ich glaube Rundumspich, ich bin mir nicht sicher.
Ja, obwohl aber es ist ja noch, eigentlich nicht Rundumspich, es ist ja Inspich, egal.
Ich muss einmal kurz noch eine Idiotenfrage gerade einhaken.
Sehr gerne, dafür haben wir ja den Podcast.
Bevor wir inhaltliche Fehler unterstellt werden. Du sagtest gerade ein CSC-Trikot. Ich bin mir nicht sicher, ist Klöden bei CSC gefahren? Bevor wir das im Nachgang kritisiert bekommen, ich google gerade mal. Ich meine nämlich, Andreas Klöden ist der nicht für Astana gefahren nachher?
Auch, später mit Vinokurov.
Aber ist dann... Bist du sicher, ist Klöden? Nee, tatsächlich. Ich habe hier gerade mal gespinkst. Klöden Telekom Astana Radio Shack. Meinst du vielleicht Jens Vogt?
Stimmt, der Vogt war's. Ich nehme alles zurück, du hast recht. Jens Vogt war's.
So. Alles klar, haben wir das gestellt. Ein kleiner Flüchtigkeitsfehler, aber ein bisschen klugscheißen muss sein.
Ja, nee, dafür sind wir doch hier. Wir wollen ja alles aufklären hier. Ne?
Jetzt habe ich dich rausgebracht, sorry.
Nein, du hast mich gar nicht rausgebracht. Das erste Rennen war dann rund in Spich. Und da bin ich dann mit meinem Kollegen vom Fußball auch hin. Der hat sich breit labern lassen. Und
also warst du die tragende Kraft oder die motivierende Kraft, da beim Rennen teilzunehmen?
Ja, es war schon immer irgendwie, du brauchst eine Challenge, ne? Du hast dann trainiert und dann willst du auch mal gucken, was war das jetzt wert, was ich hier investiert und trainiert habe. So, und wir hatten null Rennerfahrung, gar keine Ahnung, was Rennen angeht und stehen dann an diesem gelben Mercedes-Büsschen, diesem alten. Das steht ja heute noch bei Start und Ziel bei vielen Rennen. Ja,
klar. Ich glaube, da gibt es auch nur eins von.
Ja.
Die wird immer rumgefahren.
Die Rennkommissäre drin, ne? Und wir
da gibt's auch nur die gleichen. Die sitzen auch schon seit 100 Jahren da drin.
Ja.
Die wohnen da drin.
Ja, man könnte es meinen, ne? Mit dem Streckensprecher. Ja.
Oh ja.
und wir wussten ja, dass wir es auf der Geraden schon mal bis auf 30 km/h schafften, ne? So, okay. Und dann war mal unsere Sorge, ja, wie schnell fahren die jetzt da, ne? Okay, dann habe ich dann mal gesagt, Olli, ich frag mal, Olli, mein Kumpel, ne? Ich sag, Olli, ich frag mal, ob die so einen 28er Schnitt oder was fahren, ne? Ich sag, komm, übertreiben wir einfach mal, sagen wir mal 32, dass es nicht ganz so peinlich ist, falls wir daneben liegen. Und dann habe ich ja mal vorsichtig geklopft. Ich sage, ja, ich wollte nur mal fragen, was wird denn hier so für einen Schnitt gefahren bei euch, ne? So ein 32er, ne? War nur, oh, ha, 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 Jung, damit küsst du nicht mit hin. Unter 38, 40 geht dir ja nix. Ich, okay. Der Olli und ich gucken uns an. Wir sind ja gut. Dann Taktik. Damals schon richtig gelegen, dachte ich mir, stellst du dich dann vorsichtshalber mal in der ersten Reihe auf, ne?
War das reiner Reflex oder hattest du vorher Tourzeitung, Roadbike, irgendwas
nix
gelesen?
Vielleicht nee, im Internet gar nichts, gar nichts.
YouTube-Videos, nichts?
Auch nicht.
Komplett, nee. Komplett unbefangen, jungfräulich?
Ja. Und Olli wählte die komplett andere Taktik, ist immer so ein bisschen defensiv und sagte sich, ich stell mich mal ganz hinten an und dann fahre ich erstmal im Windschatten mit. Also Windschatten wussten wir schon, dass es was bringt, ne? Fahren wir im Windschatten mit und dann beobachte ich das Feld und guck dann, wie ich dementsprechend reagiere.
Ist ja so. Eigentlich, wenn man kein Vorwissen hat, nicht, also die Idee. Klar, logisch, ne, mit irgendwann weiß man vor, aber es ist ja, die Idee ist ja nicht falsch.
Ja.
Wenn man keine Erfahrung hat.
Ja.
So, ne, ich guck mir das erstmal an, hinten Windschatten, das sind so die Informationen, die ich bis jetzt gesammelt habe. Gut, naja.
Naja, der Startschuss fiel. Olli stand gefühlt noch, als die ersten schon wieder an ihm vorbeifuhren. Ich flog von vorne durch wie ein Stein durchs Feld.
Hattest du schon Klickpedalen?
Ja, also, aber SPD, ist ja die
Mountainbike-Dinger?
Ja, die Mountainbike-Dinger, weil die Pedale auch ursprünglich auf dem Rad waren. Und dann habe ich mir dementsprechend auch die passenden Schuhe und Pedale geholt.
So Wildleder-Mountainbike-Schuhe?
Cleats, bitte?
So Wildleder-Mountainbike-Schuhe?
Nee, es waren schon Rennradschuhe, aber ach, cool, mit, wo du diese SPD-Cleats drauf tun konntest.
Hm? Okay.
Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wurden dann, weil wir zigmal überrundet wurden, rausgewunken, weil die letzten drei Runden sind ja dann für die Jungs, die dann auch um den Sieg kämpfen. Ja, rausgewunken und dann haben wir uns dann dahingesetzt und haben uns mal angeguckt und gesagt, ja, das war dann unser erstes Rennen, ne? Ja, das war mein Startschuss in die Radkarriere.
Drei Fragen zu dem Rennen. Frage 1, nachdem ihr rausgenommen seid, direkt an die Theke?
Wir haben uns, glaube ich, tatsächlich damals ein Bier geholt, ja.
Okay, manche Sachen ändern sich nie.
Ja.
Zweite Frage, mit Fahrrad angereist und mit dem Auto?
Mit dem Auto, du hast jedes Korn gespart.
Okay, super. Dritte Frage, Beine schon rasiert?
Nee, damals noch nicht.
Nicht?
Nee, das, also ich glaube im Fußball, die hätten dich da mit allem betitelt, aber nicht mit Frauenheld. Okay.
Wann war dein Punkt, wo du gemerkt hast, so jetzt müssen die Haare ab, jetzt fühle ich mich irgendwie unwohl. Ich stehe am Starterfeld, alle sind glatt rasiert und ich bin der Buschboy oder wo war der? Bei mir war der ja sehr sehr früh, dass ich mich allein durch Zeitungen habe schon verführen lassen vom glatten Bein, also noch bevor ich in irgendeinem Startblock gestanden habe.
Ja.
Wo war es bei dir?
Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht so genau dran erinnern, aber ich glaube, es war relativ spät. Also,
das erste Mal, da erinnert man sich doch dran.
Ich weiß nicht. Ich müsste meine Frau mal fragen, weil der ist garantiert bestimmt besser in Erinnerung geblieben, weil für die das ja dann auch immer am Anfang sehr ungewohnt ist, aber ich kann es dir echt gar nicht genau sagen. Ich höre nach und wir gehen nächste Folge, werde ich es verraten.
Okay, ich schreibe es mir mal auf.
Ja.
Damit wir es nicht vergessen, Hausaufgabe quasi.
Ja.
Beim ersten Mal rasiert. Oh, das könnte man auch falsch verstehen.
Ja, aber gut. Das mal zu uns, dass jeder mal weiß, wie wir dazu gekommen sind.
Genau, moin.
Und zwar sind wir ja zum Jedermann geworden. So, was ist Jedermann? Früher gab es zu Beginn, als die ganzen Sportarten mal irgendwann entstanden sind, war ja quasi alles Jedermann bis zu dem Punkt, wo dann irgendwann die Lizenz noch eingeführt wurden, beziehungsweise es wurde zu Rennen eingeladen oder halt Rennen lizenziert, wie Radsport, Motorsport, Leichtathletik und so weiter. Ich meine, bei Tour de France wird ja heute teilweise noch eingeladen, ne? Die sogenannten
Wildcards,
genau.
Ja.
Aber mit der Einführung dieser Lizenzen, das war quasi die Geburtsstunde dann des Jedermannsports, richtig?
Weißt du, was die Sahne wäre auf diesem Vortrag, wenn wir rausfinden würden, wann die Lizenzen im deutschen Radsport eingeführt worden sind.
Lässt sich bestimmt erörtern.
Sollen wir das auch mal aufschreiben?
Ja, notier's mal.
Wann gibt es? Das heißt, wir werden ja auch mit harten Fakten in diesem Podcast glänzen.
Konfrontieren
und genau glänzen. Wir werden alle wichtigen Fakten nachreichen, die wir hier mit Zirka-Angaben unterlegen. Seit wann gibt es Lizenzen? Perfekt, sorry, weiter.
Jedermannsport. So, Jedermannsport war geboren. Auflagen. Also meistens gibt's ja ein Mindestalter. Beim okay, Jedermann ja. Sport, ne? Ich weiß gar nicht, wie ist das Alter? 16 müsste es, glaube ich, sein, 16? Ne?
Ja, es gibt, glaube ich, aber auch irgendwas, wenn hier so in die Alpen geht oder so, dass man 18 sein muss. Aber das ist jetzt auch wieder gefährliches Halbwissen.
Oder mit Eltern. Dann ist meistens auch eine Helmpflicht eigentlich immer. Ich habe noch kein Rennen erlebt, wo keine Helmpflicht ist.
Ich glaube, das ist ja bei den Profis auch seit 2004, dass es da die Helmpflicht gibt. Also und dementsprechend, ich glaube, im Jugendbereich gab es immer gefühlt eine Helmpflicht.
Ja.
Und ich meine, bei den Profis dann wahrscheinlich auch überschwappend auf Amateur und Jedermann. Die Helmpflicht macht ja auch Sinn, ist ja auch, sind wir mal ehrlich, alles andere wäre ja auch dämlich.
Das wäre wie Autofahren ohne Anschnallen, ne? So.
Genau.
Zeitfahrauflieger sind auch verboten im Jedermannsport.
Ja, ja.
Und
es sei denn bei extra Zeitfahren. Gibt ja auch Veranstaltungen fürs Zeitfahren, ne? Klar, logisch. Aber gut, im Rennen schon. Haben die nichts verloren.
Und du musst natürlich ein verkehrssicheres Fahrrad haben.
Das ist ja interessant, weil jetzt sind ja Sportgeräte, die unter 10 Kilo wiegen und deswegen dürfen die kein Licht haben oder irgendwie sowas. Das
genau. Steht
in der Straßenverkehr, deswegen sind sie verkehrssicher, obwohl sie nicht verkehrssicher sind.
Richtig. Ja, das ist die Logik.
Mir fällt noch eine Sache ein, die ich irgendwo mal gelesen habe, als ich mal tatsächlich da überflogen habe. Glasflaschen sind verboten.
Ja, das ist richtig. Leider nehmen das manche zu wörtlich und die haben auch nachher im Bierpilz nur Plastikbecher.
Ja, leider. Komische Veranstaltungen.
Ja, dann haben wir die Entwicklung. Lizenzsport.
Ja.
Welche Klassen gab es jetzt noch vor kurzem?
Bis vor kurzem, das heißt, ich glaube, bis Ende 2018 gab es ABC beziehungsweise CBA, also von unten nach oben. C war die Einsteigerlizenz, die sich quasi jeder ziehen kann, in Anführungszeichen, wenn er einem Verein beigetreten ist und über diesen Verein dann über die Radsportabteilung die Lizenz beim BDR beantragt. Und
also dann dafür muss ich nichts können. Also wenn ich jetzt morgen mir ein Rad kaufen will und sagen will, ich will Lizenzsport fahren, ich will eine Lizenz, das ist so ein kleines, wie eine EC-Karte, ne, so ein Kärtchen mit UCI genau, drauf, mit so, Bild, ne? Genau.
Ganz offiziell.
Ich will dieses Ding im Portemonnaie tragen, weil es auch einfach schick aussieht. Dann kann ich morgen einem Verein beitreten, die Lizenz lösen und starte unter C-Lizenz. Zumindest war es so. Richtig?
Bist genau, für 2018, ja, in der Theorie ja, wir reden hier vom BDR, wahrscheinlich, wenn du sie morgen beantragt hättest du vielleicht nächstes Jahr im Frühjahr fahren können, aber das hat mit den Bearbeitungszeiten zu tun, aber wie gesagt, wenn man die Lizenz hat, teilweise ist es ja auch wirklich wichtiger, die im Portemonnaie zu tragen, sie auffällig zu tragen, vielleicht das ein oder andere Foto zu machen und zu zeigen, ich habe eine Lizenz.
Bei Instagram posten oder so, ne?
Zum Beispiel, ja. Wobei, ja.
So, und dann wurde nach Sieg, ein Sieg hat, glaube ich, gereicht, um von C nach B aufzusteigen, richtig?
Genau, und zwar sofort. Das heißt, ich gewinne, ja okay, nehmen wir mich nicht, weil ich wäre niemals in die Situation gekommen. Nehmen wir einen guten Fahrradfahrer, der ein C-Rennen beispielsweise heute gewinnt. Das hieß, wenn der morgen ein Rennen fahren wollen würde, wäre er direkt in die sogenannte B-Klasse aufgestiegen. Und in dieser B-Klasse steigt man auf, ich glaube, wenn man 5 Platzierungen hat, was in der Regel eine Platzierung zwischen 2 und 10 in einem Rennen betrifft,
ja.
Oder halt ein Sieg, entweder, glaube ich, meine 5 Platzierungen, dann direkt der Aufstieg, oder bei Sieg direkt der Aufstieg, dann in B. B war so ein bisschen die Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Lizenz, weil zu gut für C und jetzt ganz boshaft gesagt zu schlecht für A. Also die meisten, die in B aufgestiegen sind, konnte man die Zeit nachstellen, dass sie weiter in A aufgestiegen sind.
Ja.
Und ein paar andere sind halt dann von B auch dann im nächsten Jahr, der Abstieg geht nämlich immer im Jahr darauf oder ging im Jahr darauf.
Ja.
Und dann wieder in C. Es gibt meines Wissens ganz, ganz wenige, die wirklich überzeugte B-Fahrer waren. Also entweder ging es wieder nach oben oder nach unten. Also es war quasi eine Transferkategorie.
Okay.
Danach, darüber, gibt es dann quasi den König der Lizenzen, das höchste, was man im Amateursport erreichen kann. Das ist die sogenannte A-Lizenz gewesen. Und da heißt es auch, man muss seine Zugehörigkeit in dieser Gruppierung verteidigen, indem man Punkte einfährt. Jetzt bin ich schlecht vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, wie viele Punkte du haben musstest oder wie viele Platzierungen du haben musstest, um im nächsten Jahr dann wieder A zu sein. Das kann ich, müssen wir nachreichen.
Aber sagen wir so wichtig ist jetzt auch nicht. Einfach mitrollen, immer letzter werden, hat nicht gereicht. Dann bist du irgendwann wieder abgestiegen. Du musstest gewisse Punkte einfahren. Also du musst schon Druck im Bein haben, um dabei bleiben zu dürfen.
Zweifelsohne, genau.
So, und diese Lizenzen, diese Kategorie von A, B, C wurde jetzt komplett über den Haufen geworfen und neu strukturiert 2019.
Genau. Auch der BDR neben seiner genialen neuen Homepage hat sein Lizenzapparat verändert, dem belgisch-niederländischen ein bisschen angeglichen. Die hatten nämlich immer nur zwei Lizenzgruppen und keine drei. Und jetzt reden wir vom Amateur und ich glaube Elite-Amateur, den es gibt. Und da ist es so, ich glaube, der normale Amateur, das ist weiterhin, wie gesagt, wie der C-Fahrer. Und der kann dann in Elite-Amateur aufsteigen. Dies kann, glaube ich, viermal im Jahr passieren, zu festen Stichtagen. Also nicht mehr, dass du quasi am nächsten Tag direkt aufgestiegen bist, sondern immer nur zu festen Stichtagen. Und zu diesen Stichtagen kannst du auch wieder absteigen.
Okay, ja.
Klingt komisch, ist aber so. Mehr Wissen habe ich da nicht. Ich habe es dieses Jahr nicht so verfolgt. Ich glaube, ich habe tatsächlich zwei Lizenzstarts allerdings in Holland dieses Jahr gehabt. Aber auf deutschem Boden bin ich noch kein Lizenzrennen gefahren.
Du hast aber dieses Jahr eine Lizenz?
Ich hab's, ja.
Und trägst die auch im Portemonnaie?
Ja, aber nur im Fahrradportemonnaie. Ich habe ein extra Fahrradportemonnaie.
Von Hürzler.
Ja, selbstverständlich, ja. gibt's noch andere, die solche Portemonnaies herstellen? Mein zweites auch schon.
Meine Mutter hat auch Hürzler. Keine Sorge.
Ein Hürzler, ja, ich habe auch einen Hürzler, sag schnell hier, für den Ersatzschlauch. So eine Tasche, Satteltasche.
Ja.
Hab ich von Hürzler. Finde ich, kann man in Deutschland tragen.
Ich finde, geht gar nicht, aber gut.
Nee. Du
wirst direkt entlarvt. Du wirst direkt entlarvt. Ja. Du willst doch Profi sein, Mensch.
Nein, du bist der Hobby. Du bist Hobby mit Herz.
Ja.
Das ist, man grüßt sich. Ob sich Hürzler-Fahrer in Deutschland grüßen wie Motorradfahrer? Oder spezieller grüßen, als sich der Fahrradfahrer selber grüßt? Also wenn du so ein Hürzler-T-Shirt anhast, als Beispiel, oder ein Trikot anhast, und dir kommt einer entgegen, und meinst du, die grüßen sich mehr als dieses standardmäßige Zunicken?
Ich glaube es nicht, aber die werden wahrscheinlich noch höhere Wattwerte haben, nachher am Stammtisch abends im Hotel, als alle anderen, glaube ich.
Und die Vorbauten sind auch nach oben, also auch höhere Vorbauten.
Ja, das sind so die Shopperfahrer unter den Rennrad, also da gibt's keine geil. Sattelüberhöhung.
Sehr geil.
Jedermann.
Jedermann, Lizenzen, genau.
Lizenzen sind abgehakt, wir sind bei Jedermann. Jedermann durfte früher quasi der fahren, der gar nichts hatte. Und der C-Klasse-Fahrer darf jetzt gefahren werden vom Amateurfahrer.
Ich meine auch Elite-Amateur.
Auch Elite-Amateur, also jetzt wirklich Jedermann.
Genau, Jedermann darf Jedermann Rennen fahren. Ja, ob das jetzt gut oder schlecht ist, der eine sät so, der andere so. Aber man wird dem Namen natürlich gerecht mit Jedermann.
Ja.
Oder fast Jedermann, Profis rausgenommen.
Vorletzter Punkt, Hobbyfahrer. Hobbyfahrer dürfen dann nur die fahren, die keine Lizenz haben und einfach, in meinem Fall so wie ich habe jetzt keine Lizenz, habe auch kein Nutzler-Portemonnaie.
Du bist auch harter Lizenzverweigerer, ne?
Ja. Also
du könntest ohne Probleme, aber so seit 2-3 Jahren irgendwie irgendwas bringt dich noch nicht in die Lizenz, oder? Verein hast du, du hast
doch
alles.
Mir fehlt noch das Hürzler Portemonnaie. Wenn du mir das mal irgendwann schenkst, löse ich eine Lizenz.
Versprochen. Das kriegen wir hin. Ich bring dir eins mit nächstes Jahr.
Okay. So, Hobby darf dann jeder fahren. RTF haben wir eben schon mal angeschnitten. Sind dann diese Radtouristikfahrten, die von Radsportvereinen organisiert werden und wo man dann halt meistens drei verschiedene Strecken von denen vorgelegt kriegt, die sie ausgearbeitet haben. Meistens sehr schöne Strecken, wenig Verkehr.
Genau.
Da bezahlt andere man dann Strecken. 5 bis 10 Euro meistens, so eine Art Startgeld. Ne?
Das ist teuer geworden. Ich bin tatsächlich vor zwei, drei Wochen bin ich eine RTF gefahren mit einem Arbeitskollegen, der gerade frisch angefangen hat mit Fahrradfahren und mit Rennradfahren. Und habe mich mit dem getroffen, ein bisschen weiter weg von zu Hause, habe gesagt, ich komme mit dem Rad hin, fahre mit ihm. Und ich habe, was habe ich denn gezahlt? Ich meine, 9 Euro habe ich Startgeld gezahlt. Flashback, als ich Kind war, hast du 4, 5, 6 Euro gezahlt. Selbst die RTF wird nicht günstiger. Ich würde sagen, das ist inflationsbereinigt.
Ja, aber ich muss sagen, also bei manchen RTFs sind die Versorgungsstationen auch echt genial. Also du kriegst Schmalzbrot, du kriegst Waffeln, und dann der Klassiker für RTF-Fahrer, Gummibärchen, Schokolade, Eistee, ne?
Aber das ist ja schon die High-End-Ausstattung. Ich würde sagen, die Standard-RTF-Ausstattung ist der klassische Granulateistee aus dem Aldi, der gelbe.
Ja.
Bananen.
Immer wichtig.
Eierwaffeln.
Ja.
Diese viereckigen.
Ja, die so wie bergische Waffeln aussehen, ein bisschen. Oder belgische? Beide belgisch, haben,
ja, glaube ich, aber diese
viereckigen
kleiner.
Löcher drin, ne?
Genau, die Neunerpack oder so verpackt sind. Und je nachdem, wenn es schon eine coole RTF war früher, gab es Müsli-Riegel, ganz einfacher, vom Discounter. Und wie hast du gerade gesagt, das ist jetzt die neue Welt, die Vereine geben sich immer mehr Mühe und das merkt man teilweise im Frühjahr, im Herbst wird Suppe gereicht, wenn es kalt ist. Es gibt die Gummibärchen, Nutella-Brote, Kekse. Also es ist schon, finde ich, mit meiner geringen RTF-Erfahrung der letzten Jahre besser geworden.
Also
vielleicht lohnt sich dann die 2-3 Euro auch mehr.
Mir macht's echt Spaß, so eine RTF. Du kannst halt da mitfahren und da wird halt viel erzählt, ne? Also wird gequatscht und hier und da natürlich auch alte Heldengeschichten rausgeholt und ich muss sagen, im Gegensatz zu Rennen sind RTFs am Ziel mit Bratwurst und Bier besser aufgestellt als jedes Rennen.
Ja, und vor allem der Klassiker war in der Turnhalle an der Schule, oftmals in den Klassenzimmern vielleicht diese Einschreibung, dann ist dann da ein Bierpilz aufgebaut, Bier meistens, ja, ich glaube 1,50 ist schon teuer für einen Kölsch, wie gesagt, die Bratwurst auch zum humanen Preis und es ist wenn die Bierbänke draußen stehen, dann die Leute da sitzen, dann, wie gesagt, die Heldengeschichten finalisiert werden, das ist schon, ich will jetzt nicht theatralisch oder so werden, aber die großen Jedermann-Rennen sind dann doch eher dem Kommerz ausgeliefert. Also ich glaube nicht, dass es bei irgendeiner RTF einen Skoda-Stand mit Verlosung gibt oder so.
Nee, wobei die Jedermann-Rennen, glaube ich, auch schon richtig in die Kohle gehen, was die Organisation angeht. Ne? Wenn du siehst, wie viele Straßen da gesperrt sind, wie viele Helfer du brauchst, das kostet natürlich schon richtig Asche. Und du siehst ja, was haben wir bei Jedermann-Rennen, also bei diesen sogenannten GCC-Rennen, also es gibt ja Jedermann-Rennen, die um Kirchturm gehen, ne? Quasi
im Rahmen von Lizenzrennen?
Genau, im Rahmen von Lizenzrennen, die dann abgehalten werden. Und es gibt ja diese GCC-Rennen, der German Cycle Cup, was eine eigene eine Rennserie ist, die dann 10 Rennen im Jahr hat, von Stadt zu Stadt.
Ich glaube, dieses Jahr sind 10, ja.
Ja, schwankt schon mal. Aber da sind ja dann auch Rennen mit 150 Kilometer, 120 Kilometer dabei. Und da muss natürlich auch alles abgesperrt sein, ne?
Und klar, die Kosten sind immens. Und natürlich, ich glaube, in Deutschland ist der Radsport da nicht so angesehen. Also das Verständnis, dass dann da auch eine Straße, oftmals auch in Städten, mal eigentlich länger gesperrt wird, ist dann doch nicht so hoch oder nicht so gegeben. oder akzeptiert, dass man das macht. Deswegen ja, hohe Startgelder, sehr viel Kommerz, ja, die Pommesbude sehr, ja, modern, natürlich alles teurer. Hat beides Charme irgendwo, nur der Klassiker ist halt die gute alte Turnhalle, wo man da, seine Bratwurst und sein Bier nach der ETF.
Aber ich muss nochmal auf Teilnehmerzahlen zurückkommen bei Jedermann. Wir haben in Deutschland das größte Jedermann-Rennen oder Jedermann-Veranstaltung Europas.
Hamburg, oder? Hamburg, ne?
Richtig, Hamburg. Hamburg.
22.000 oder wie viel?
Ja, ich glaube, dieses Jahr war es ein bisschen weniger, aber die haben, glaube ich, so im Schnitt über den Daumen immer 20.000 Teilnehmer, die da starten. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist, ne? Das ist schon Wahnsinn, ne?
So viel zum Thema, da gibt's keine Akzeptanz, ne? Ist schon, ja. Es ist schon krass, 20.000. Ja, das ist, und seit Ewigkeiten, ne? Eins der ersten Jedermann-Rennen, glaube ich.
Ja, eins der, also das ist schon krass. Der größten Jedermann-Rennen, die.
Und noch nie GCC gewesen.
Stimmt, noch nie in der Serie des German Cycle Cup dabei gewesen. Da haben wir andere Rennen, wie zum Beispiel Rad am Ring, Nürburgring.
Göttingen.
Göttingen. Wir haben Hannover dies Jahr neu dabei.
Hannover, ja, wieder dabei. War vor, ich glaube, im ersten Moskowskaja-Jahr 2013 gab es tatsächlich auch schon mal Hannover. Mit, ich meine, ein Sprint am wunderschönen Maschsee.
Ah, da gibt es auch, glaube ich, eine Trainingsgruppe am Maschsee, oder?
Der Hannover ist eine Radsportverrückte Ecke. Da gibt's viele, viele starke Fahrer. Und ich glaube auch, dass wenn dieses Jahr das Rennen im September da stattfinden würde, dass da auch viele Local Heroes neben den ganzen, ja, Teams des Cycling Cups sind. Es wird interessant. Es wird wahrscheinlich werden diese Local Heroes, die es ja da wirklich zu vielen gibt, sie haben ja auch einen Ortsvorteil. Sie kennen den Maschsee wie ihre
Hosentasche.
Ja. Hosentasche, ja, genau. Und ja, die werden da den Eingefleischten oder den Teams werden die das Leben da schon schwer machen mit ihrer Ortskenntnis, ne? Das ist zweifelsohne so.
Ganz feine Kerle da am Maschsee.
Definitiv.
Was haben wir noch? Für uns dieses Jahr Maschsee Hannover Pflichtrennen.
Ich bin da, definitiv. Das steht am Rennkalender. Bei dir auch?
Ab gerade, ja.
Perfekt. Dann müssen wir noch was gucken. Ich muss nämlich nachts hinfahren. Weil am Tag vorher noch Programm ist, da können wir mal sprechen, dass wir zusammenfahren.
Kriegen wir bestimmt hin.
Sehr geil.
So, dann gibt's noch einen offenen Punkt von dir für heute.
Wir könnten einfach jetzt eigentlich stundenlang weiter quatschen. Also wir könnten von Stöckchen auf Steinchen.
Läuft uns davon.
Schade. Ich könnte erzählen, ich bin vor einiger Zeit bin ich das Rennen in Schleiz gefahren und hatte. Oh Gott, ich glaube, ich könnte ein Buch drüber schreiben. Ich habe, glaube ich, alles falsch gemacht, was man falsch machen kann.
Was du falsch gemacht hast, da können wir gerne nächstes Mal drauf eingehen. Und nächstes Mal werden wir auch anfangen, im Jedermannsport gibt es ganz verschiedene tolle Typen. Der eine so, der andere so, aber das ist jetzt nicht nur wie beim Fußball, wo du halt in der Kreisklasse C den dicken Zehner hast mit den bunten Schuhen und den dünnen Außenbahnläufer, der den Ball nicht stoppen kann. Nee, im Jedermannsport gibt es wirklich, ich würde sagen, bestimmt 10, 15 verschiedene Typen mit ihren Ecken und Kanten. Was, glaube ich, richtig interessant sein wird. Und dann kannst du auch mal sagen, was du in Schleiz alles falsch gemacht hast. Vielleicht fällt es ja da auch in eine Kategorie.
Ich glaube, ich nehme da mehrere mit. Ich nehme wirklich mehrere mit.
Ja, das ist auch Sport, ne? Man muss auch verlieren können. Und wir haben jetzt mal kurz das Rahmengerüst des Jedermanns besprochen und erklärt. Und auf ganz tiefe Details werden wir dann in der nächsten Folge bei Vatasia zu sprechen kommen.
Auf jeden Fall. Vielen Dank an dich, Jupp. Ja, es war das erste Mal für uns beide. Ich hoffe, es ist cool geworden. Hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächste Folge.
Ich freue mich auch. Auch dir vielen Dank. Wenn es Feedback wird natürlich drin gelassen und nicht rausgeschnitten. Wenn es Feedback gibt, ich hoffe nur Positives. Negatives wird direkt gelöscht. könnt ihr uns das an unsere E-Mail-Adresse schreiben.
Stimmt. Wie heißt die nochmal?
Ja, das ist vatasia@gmx.de.
Das ist geil. Ich schreibe gleich direkt.
Du sollst nicht schreiben, du Jack.
Manu.
So, dann beenden wir diese Folge. Und ich würde sagen, jetzt machen wir uns erstmal eine verdiente Flasche Bier auf.
Bier auf, so machen wir das. Vielen Dank. Ciao, Jupp.
Bis bald.
Vatasia. Darüber müssen wir reden. Mit Willow Feeds und dem Jedermann-Jupp.